Sonntagabend. Wir sind in der Nähe des Istanbuler Rathauses. Es sind Zehntausende Menschen, die Opposition sagt sogar Hunderttausende Menschen auf der Straße. Wahnsinnig viele junge Menschen, ich bin überrascht. Sie sind teilweise vermummt, sie haben Schilder in der Hand mit sehr kreativen Sprüchen. Ich höre immer wieder, Erdogan muss zurücktreten. Ich höre immer wieder Scherze gegen Erdogan, zum Beispiel von Studierenden, die rufen, Erdogan hat doch selbst kein Uni-Diplom. Es ist gleichzeitig ein Geruch von Tränengas in der Luft. Der weht auch immer wieder zu uns rüber. Wenn wir versuchen, für die Tagesschau zu schalten, kommen wir manchmal aus dem Husten gar nicht raus. Es ist eine Art Volksfeststimmung gepaart mit Wut. Die Menschen sind sehr entschlossen und es ist eine Wut da, die ich seit vielen, vielen Jahren nicht mehr in der Türkei erlebt habe.
Die Türkei ist in Aufruhr, seit Tagen. Mittendrin in Istanbul ist ARD-Korrespondentin Katharina Willinger. Sie beobachtet die aktuellen Massenproteste gegen den türkischen Präsidenten Erdogan. Nach der überraschenden Festnahme des Oppositionspolitikers Ekrem İmamoğlu. Was passiert da gerade in der Türkei? Ist das womöglich der Anfang vom Ende der Ära Erdogan? Oder eher das Ende einer demokratischen Opposition? Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Mittwoch, der 26. März. Hallo Katharina.
Hallo Viktoria. Wir waren seit Mittwoch fast jeden Tag auf den Demonstrationen, vor allen Dingen auf diesen großen, entweder organisiert von Studierenden vor den Unis oder eben vor dem Istanbuler Rathaus. Da wird ja seit letzter Woche jeden Abend zu einer Großkundgebung aufgerufen. Und es hat mich überrascht, das sind unfassbar junge Menschen dort. Ich habe die Generation Z in der Türkei bisher eher so ein bisschen apolitisch erlebt, um ehrlich zu sein. Und das hat mich sehr überrascht. Also 17-Jährige, 18-Jährige, die mir ins Mikro sagen, ich bin für meine persönliche Freiheit auch hier, weil ich Angst habe, dass es in 10, 20 Jahren mir so ergeht, dass man mir einfach mein Uni-Diplom aberkennt, weil es der Regierung nicht in den Kram passt. Und auf einer dieser Studierenden-Demos haben wir dann die 22-jährige Edda getroffen. Die war mit ihrem Freund da. Es war das erste Mal, hat sie uns erzählt, dass sie auf einem Protest ist. Und die war auch wild entschlossen.
Biz gençliğimizi bu şekilde yaşamak istemiyoruz. Bu insanlara emanet etmek istemiyoruz kendimizi, gençliğimizi.
Und sie hat gesagt, İmamoğlu war für sie nur der Auslöser. Sie und ihre Freunde, ihre Kommilitonen, sie seien für so viel mehr auf der Straße. Und dieser generelle größer werdende Druck und dieser ganze Frust, weil die Wirtschaft hier in der Türkei auch seit vielen Jahren extreme Probleme hat, die Menschen Probleme haben, Jobs zu finden, ihre Mieten bezahlen zu können. Also dieser ganze Frust, der entlädt sich jetzt auf diesen Demos. Und İmamoğlu war aus meiner Sicht der Auslöser, aber die Menschen gehen für viel mehr auf die Straße.
Also dieser Auslöser, sagst du, war, dass der Oppositionspolitiker Ekrem İmamoğlu festgenommen wurde. Der war Bürgermeister von Istanbul, einer Millionenstadt, ganz wichtigen Stadt auch in der Türkei, also ein wichtiger Politiker im Land. In der vergangenen Woche haben Polizisten ihn bei ihm zu Hause festgenommen. Wie überraschend ist das passiert?
Also, wir sind Mittwochmorgen mit dieser Nachricht aufgewacht und so richtig konnte ich es erstmal nicht glauben. Ihm wurde ja am Abend vorher sein Uni-Diplom aberkannt. Und wir hatten im Studio noch mal so ein bisschen gesprochen und waren uns eigentlich alle einig, ja, das ist jetzt der Weg, mit dem man versucht, ihn da auszubremsen.
Der populäre Istanbuler Bürgermeister İmamoğlu ist heute Morgen festgenommen worden, wenige Tage bevor er zum Präsidentschaftskandidaten der größten türkischen Oppositionspartei ernannt werden sollte.
Aber dass wir dann 12 Stunden später alle aufwachen und ungläubig auf unsere Handys schauen, er wurde tatsächlich festgenommen, das hat uns überrascht und das hat ja dazu geführt, dass im Land relativ schnell sehr, sehr viele Menschen auf die Straße gegangen sind.
İmamoğlu gilt als aussichtsreichster Herausforderer von Präsident Erdogan. Die Bundesregierung sprach von einem schweren Rückschlag für die Demokratie in der Türkei.
Ja, und dann mittendrin, nachdem die Proteste schon tagelang laufen, haben sich dann am Sonntag eigentlich die Ereignisse überschlagen. Denn am Sonntagmorgen wurde bekannt, İmamoğlu muss tatsächlich in U-Haft und wird als Bürgermeister der Stadt Istanbul abgesetzt. Und zeitgleich, ich würde sagen jetzt erst recht, wählen dann am Sonntag die CHP-Mitglieder ihn zum neuen Präsidentschaftskandidaten. Und nicht nur das, sie haben Solidaritätsurnen aufgestellt, sodass jede Bürgerin, jeder Bürger den Stimmzettel solidarisch noch in diese Solidaritätsurnen einwerfen kann. Und am Ende kommen da 15 Millionen laut CHP seiner Partei Stimmen raus. Also wahnsinnig viel Unterstützung gepaart mit Wut und also wirklich irre Ereignisse in den letzten Tagen.
Hunderttausende Menschen sind auf die Straßen gegangen. Wie reagiert denn die türkische Regierung auf diese Proteste? Wie geht die damit um?
Ja, Erdogan hat seitdem ja schon mehrmals gesprochen und was wir hören, sind vor allen Dingen Drohungen. Also er bezeichnet die Demonstrierenden ja als Straßenterroristen.
Provokationlarla vatandaşlarımızın huzurunu bozmaktan artık vazgeçin.
Und man sagt, dass das alles von der Opposition provoziert und das seien keine ernstzunehmenden Demonstrationen, das seien alles Krawallmacher. Also so ist das Wording aktuell hier in der Türkei von Seiten der türkischen Regierung.
Ja, und es wird ja auch gegen die Demonstranten wirklich vorgegangen, ne? Es gab auch Festnahmen. Wie gefährlich ist dieser Protest da für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer?
Also ich glaube, genau das ist diese abschreckende Maßnahme, die jetzt die Regierung versucht einzusetzen. Wir haben schon gesehen, dass es sich seit Mittwoch kontinuierlich steigt. Also seit vergangener Woche, immer mehr Festnahmen und es werden aber auch immer mehr Journalisten festgenommen. Und das ist natürlich auch um diese Demonstration, die man versucht, auf der Straße klein zu halten, das Ganze auch klein zu halten, dass das nicht medial die Runde macht und die Journalisten einzuschüchtern. Das gehört sozusagen auch zur Taktik der türkischen Behörden aktuell.
Viele Demonstrationen finden an und um Universitäten herum statt. Kann man schon sagen, das ist maßgeblich angetrieben von so einer Art Studentenbewegung?
Ich glaube, die Opposition hat schon versucht, ihre Anhänger erstmal auf die Straße zu holen. Also die ganzen Mitglieder der CHP. CHP ist die Partei von Ekrem İmamoğlu. Mhm. Aber dass sich jetzt diese Dynamik bei den jungen Menschen auch irgendwie mit entlädt. Ich glaube, damit hat die Opposition nicht gerechnet. Also es hat sie wahrscheinlich positiv überrascht und die Regierung wiederum negativ sozusagen überrumpelt. Aber jetzt ist es schon so, dass wenn man diese Dynamik sich anschaut, die es gerade am Leben halten, das sind tatsächlich die Studierenden, die jungen Leute. Am Montag Abend beispielsweise gab es in Beşiktaş, das ist ein Stadtviertel hier in Istanbul, kennt man vielleicht auch wegen dem bekannten Fußballverein in Deutschland, gab es eine Studierendendemo, waren vielleicht so 3.000, 4.000 Studierende am Anfang. Übrigens sahen die sich tausenden Einsatzkräften gegenüber und das hat so eine Stunde gedauert und dann haben die angefangen loszulaufen. Und das ist die große Angst der Regierung, dass Studierende Richtung Taksim, Taksim ist ein zentraler Platz in Istanbul, der hat Symbolwert, sowohl für die Opposition als auch für die Regierung, denn rund um diesen Taksim-Platz fanden 2013 diese sehr großen Gezi-Proteste statt. Und die große Angst der Regierung ist, dass die Menschen dort wieder aufschlagen. Deswegen ist dieser zentrale Platz seit Tagen komplett abgeriegelt. Die Metrostation dort ist gesperrt, man kann da gar nicht mehr irgendwie sich bewegen. Und als sie losgelaufen sind, haben sich diese ganzen Einsatzkräfte diesen Studierenden in den Weg gestellt und dann wurde diskutiert. Und dann hat man sich darauf geeinigt, dass sie weiterlaufen dürfen, wenn sie zum Rathaus laufen. Das ist auf der historischen Halbinsel, also nicht da, wo Taksim ist. Mhm. Und dann sind die losgelaufen und dann haben sich immer mehr Menschen angeschlossen. Und plötzlich war die komplette Uferstraße voll über die Galata-Brücke bis zum Rathaus rüber. Also es war ein kilometerlanger Demonstrationszug. Es müssen bestimmt 15.000, 20.000 Menschen gewesen sein, die sich dann alle Richtung Rathaus bewegt haben. Also das zeigt schon, was für eine Dynamik das Ganze auch auslösen kann.
Für die Festnahme von Ekrem İmamoğlu wurden ja diverse Gründe angeführt. Jetzt ist er in U-Haft. Was wird ihm denn jetzt konkret vorgeworfen?
Genau, es wird gegen ihn ja schon seit vielen Jahren ermittelt. Es laufen diverse Prozesse gegen ihn, die immer mal wieder verschoben werden. Dann gibt's Urteile, die fechtet er an. Und diese jüngsten Vorwürfe, die jetzt seit letzter Woche quasi rauskamen, wegen denen er jetzt auch sitzt, das sind Korruption und Terrorunterstützung. Korruption, da geht es um Vergaben innerhalb der Stadtverwaltung, die man ihm vorwirft, dass das quasi nicht transparent gelaufen ist, und Terrorismusvorwurf. Da wird's interessant aus meiner Sicht. Da geht's darum, dass er und seine Partei im letzten Jahr auf kommunaler Ebene mit der pro-kurdischen DEM-Partei zusammengearbeitet haben. Und die pro-kurdische DEM, die bezeichnet die Regierung immer mal wieder als verlängerter Arm der verbotenen PKK. Das ist einigermaßen absurd, weil diese DEM-Partei, die ist eine gewählte Partei, die sogar im türkischen Parlament sitzt. Und ausgerechnet diese DEM-Partei, wegen der man jetzt İmamoğlu diesen Terrorvorwurf macht, die verhandelt gerade mit der türkischen Regierung und der verbotenen PKK einen Frieden in der Türkei, einen Waffenstillstand in der Türkei. Also da sagen viele, wie kann das sein, dass man ihm das jetzt unterstellt und als Terrorvorwurf unterbreitet? Und das unterstützt eigentlich bei vielen nochmal diese Meinung, dass das Ganze eben politisch konstruiert ist, um ihn als Widersacher von Erdogan aus dem Weg zu räumen.
Und trotz dieses harten Vorgehens der Polizei gehen gerade täglich Zehntausende auf die Straßen und demonstrieren. Sie fordern, den inhaftierten Erdogan-Rivalen İmamoğlu freizulassen. Inwiefern sind diese massiven Proteste in Istanbul ein Spiegelbild der gesamten türkischen Gesellschaft? Also wie schaut die Gesamtbevölkerung auf Erdogan und diesen Fall İmamoğlu?
Also dazu muss man wissen, Victoria, dass natürlich maßgeblichen Einfluss die Berichterstattung hat. Mhm. Und 90-95% aller Medien in der Türkei sind regierungsnah. Mhm. Das heißt, wenn du zu Hause sitzt und vielleicht nicht in Istanbul lebst oder in einem Stadtviertel, wo du von den Demonstrationen nichts mitbekommst und dann nur diese Regierungspresse, und wir reden ja nicht von, das ist jetzt quasi eine kleine Gruppe, sondern das sind die Hauptnachrichtensender, und dann hörst du nur O-Töne wie, das sind Terroristen, das sind alles Linksextreme, die da auf der Straße sind. Mhm. Dann wirst du natürlich total beeinflusst von dieser Berichterstattung. Und die wenigen Nichtregierungssender, die es gibt, die werden seit einer Woche von der türkischen Rundfunkaufsicht mit Strafen belegt, wenn sie über die Proteste berichten oder aus deren Sicht falsch über die Proteste berichten, kriegen sie Geldstrafen, sogar Sendeverbote. Also das ist natürlich ein entscheidender Faktor. Aber mein Eindruck ist eben, dass die junge Generation, klar, wie in jedem Land auch, die informiert sich ja kaum mehr über lineares Fernsehen, sondern über die sozialen Medien, und da werden natürlich ganz andere Infos auch nochmal geteilt. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass dieser Sinn für das Ganze ist ungerecht sehr groß ist momentan. Mhm. Aber klar, es ist eher ein Phänomen von Städten bisher. Aber die Türkei ist ohnehin eine urbane Gesellschaft. 18 Millionen Einwohner hier in Istanbul. In Ankara leben auch 5-6 Millionen Menschen, in Izmir auch. Und gerade in diesen großen Städten wird sehr viel protestiert. Und deswegen sind ja gerade auch in diesen drei Städten Versammlungsverbote von der Regierung verhängt worden. Offiziell dürfen sie das gar nicht. Sie machen sich strafbar, denn diese Demos sind offiziell ja verboten worden.
Ekrem İmamoğlu galt als Konkurrent für den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan bei der nächsten Präsidentschaftswahl. 2028 ist die. Anfang März hat er verkündet, für die Partei CHP als Präsidentschaftskandidat antreten zu wollen. Und die offizielle Kandidatenkür, die war dann eben jetzt geplant für den vergangenen Sonntag. Inwiefern kann man sagen, gibt es einen Zusammenhang zwischen dieser Festnahme und İmamoğlu's geplanter Präsidentschaftskandidatur?
Naja, also es ist schon ein sehr großer Zufall, dass wenige Tage vor dieser geplanten Wahl diese ganzen Vorwürfe auftauchen und dann auch so schnell zu einer Festnahme führen, dass ihm am Tag vorher sein Universitätsdiplom aberkannt wird. Auch das ist ein formeller Hindernisgrund, um überhaupt als Präsident kandidieren zu dürfen in der Türkei. Und wenn man sich diesen gesamten politischen Prozess ansieht, wenn man sich die Umfragewerte von Ekrem İmamoğlu ansieht, da liegt er vorn. Also er hat sehr gute Chancen, Präsident zu werden. Viele sagen, er hätte eigentlich schon 2023, da fanden die letzten Präsidentschaftswahlen in der Türkei statt, antreten sollen. Damals hat der damalige Chef der CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, kandidiert. den sagen immer viele hier in der Türkei, das ist der Wunschkandidat von Erdogan, weil er schwach ist. Also gegen den wäre er wohl gerne noch die nächsten Jahre auch angetreten. Mhm. Aber İmamoğlu gilt eben als sehr charismatisch. Es gibt auch Parallelen zwischen ihm und Erdogan. Also mir ist es schon passiert, dass ich in einen Raum komme, da läuft der Fernseher und ich kann nicht sagen, wenn ich das Bild noch nicht gesehen habe und irgendwie nur 3-4 Worte höre, spricht da gerade Erdogan oder spricht da gerade İmamoğlu?
So ähnlich sprechen die.
Yüreğiniz yetiyorsa bırakın mahkemeler.
Ja, sie haben ein ähnliches Auftreten, natürlich vom Inhalt, was sie sagen, nicht, aber von der Rhetorik, von der Stimmlage, von dieser schon auch, wie viel Druck sie in die Stimme nehmen, sind die sich ähnlich? Die kommen beide auch von Familien an der Schwarzmeerküste, auch eher konservativ. Also İmamoğlu ist auch eher aus einer konservativen Familie. Mhm. Und das ist auch das, was ihn als Politiker so erfolgreich macht. Er ist in dieser säkularen CHP-Partei, hat also schon mal diese Kernwählerschaft der Säkularen, aber hat es eben auch geschafft, konservativere Menschen gerade bei den letzten Bürgermeisterwahlen hier in Istanbul als Wähler zu gewinnen, weil der schafft das, dass er gleichzeitig fastet, dass er in die Moschee geht und dann dreht er sich um und verteidigt trotzdem die säkularen Werte der türkischen Republik, gegründet von Atatürk, und das schafft er und das macht ihn eben so gefährlich für Erdogan. Und ja, viele behaupten eben, das ist der Grund, warum man ihn jetzt kurz vor diesen Vorwahlen sozusagen aus dem Weg räumen wollte.
Und wenn die eigentliche Präsidentenwahl aber erst in 3 Jahren stattfinden soll, warum passiert das alles jetzt?
Offiziell ist sie in 3 Jahren, aber, jetzt kommt das große, große Aber, wenn es dabei bleibt, dass die 2028 regulär stattfindet, dann dürfte Erdogan nicht mehr antreten. Mhm. Erdogan muss es schaffen, dass es vorgezogene Neuwahlen gibt. Dafür muss er das Parlament auflösen und das ist das Ziel von ihm, sonst könnte er nicht nochmal antreten.
Also das heißt, er darf nicht antreten, weil er schon zu lange Präsident war?
Genau, es bräuchte eine Verfassungsänderung und dazu müsste er das Parlament auflösen, er müsste Neuwahlen ansetzen. Mhm. Und viele gehen davon aus, dass das sein Ziel ist. Das ist gar nicht so leicht. Er braucht da eine Mehrheit im Parlament, die er aktuell nicht hat. Das heißt, er geht auch noch bei verschiedenen anderen Parteien außerhalb der CHP auf Stimmenfang. Aber wir können nicht davon ausgehen, dass diese Wahl 28 stattfinden soll, sondern viele gehen eher davon aus, Ende nächsten Jahres oder auf jeden Fall 27. Und man geht halt davon aus, wenn dieser Ekrem İmamoğlu jetzt, ist er ja trotzdem, zum Präsidentschaftskandidaten der CHP gewählt wurde, dann hätte der jetzt so ein Charisma schon entfalten können und die anderen Oppositionsparteien so auf seine Seite als Bündnis ziehen können, dass Erdogan vielleicht auch diese Verfassungsänderung hat ja den Bach runterfließen sehen. Und deswegen jetzt dieses ganze Vorgehen aus Sicht vieler Beobachter.
Das heißt, Beobachter vermuten, dass Erdogan Neuwahlen anstrebt, um genug Stimmen zu haben für eine Verfassungsänderung, sodass er weiter Präsident sein kann. So versucht er sich also im Amt zu halten.
Gut zusammengefasst.
Und lass uns noch mal genauer schauen auf diesen Mann Ekrem İmamoğlu. Von Beruf ist er Bauunternehmer. Er war eben Bürgermeister von Istanbul und hat dieses wichtige und einflussreiche Amt seit 2019 inne. Wie hat er das geschafft?
Er hat 2019 wirklich hier alles gewonnen, was man gewinnen kann, und alles abgeräumt, was man abräumen kann, also wahltechnisch gesehen. 2019 war ja Kommunalwahl in der Türkei und damals war die AKP noch an der Macht hier in der größten türkischen Stadt.
Das ist die Partei, der auch Recep Tayyip Erdogan angehört.
Genau,
ne?
Richtig. Von ihm mitgegründet, die Partei. Und seit mehr als 25 Jahren hat die AKP und ihre Vorgängerparteien eigentlich Istanbul regiert. Mhm. Und İmamoğlu war quasi der Erste, der das Ganze ins Wackeln gebracht hat. Er ist sehr nahbar, also er ist kein steifer Politiker, im Gegenteil. Er ist wahnsinnig nahbar, hat immer irgendwie einen flotten Spruch auf den Lippen. Hat er diesen Wahlkampf schon dominiert und viele sind davon ausgegangen, auch aufgrund der Umfragen, dass er 2019 gewinnt. Damals ist Binali Yildirim, also ein Mann aus Erdogans AKP, der auch Ministerpräsident der Türkei war, gegen ihn in Istanbul angetreten. Und İmamoğlu hat im ersten Wahlgang, sagen die Leute, eigentlich gewonnen, aber mit sehr vielen, nennen wir es mal, intransparenten Mitteln wurde diese Wahl angezweifelt und es musste ein zweiter Wahlgang her zwischen Imamoglu und diesem Binali Yildirim. Da hatten sich dann auch Leute, die gesagt haben, dieses ganze Anzweifeln ist nicht legitim. Mhm. Leute, die nicht gewählt haben, sind dann erst recht zur Wahlurne gegangen, haben gewählt und da hat er dann mit, glaube ich, 1 Million Stimmen Unterschied gewonnen. Und dann fiel damals auch immer dieser berühmte Satz, wer Istanbul gewinnt, der gewinnt die Türkei. Den hat Erdogan, als er selbst mal Bürgermeister von Istanbul war, geprägt, weil Istanbul 18 Millionen Einwohner geschätzt, ist einfach ein Schmelztiegel und so eine kleine Türkei in sich. Hier gibt es eben alle möglichen Minderheiten und das ist so ein Indikator. Das hat der AKP und Erdogan, hört man, wahnsinnig wehgetan, dass sie die Stadt verloren haben 2019. Und man hat dann versucht, so sagen Kritiker, diesem Imamoglu schon sehr viele Steine, auch bei seiner Kommunalarbeit, in den Weg zu legen. Und trotzdem hat er sich dann letztes Jahr, 2024, wieder durchgesetzt und die Stadt quasi als Oberbürgermeister behalten. Aber da hat sich schon angedeutet, dass dieser Imamoglu nicht Oberbürgermeister von Istanbul bleiben will, sondern dass er eben, so wie Erdogan damals auch, für Größeres bestimmt ist.
Trotz der Untersuchungshaft hat die Oppositionspartei CHP Imamoglu quasi aufgestellt, also gewählt für die Wahl 2028. Ob das eine demokratische Wahl wird, ob die demokratisch ablaufen wird, da sind jetzt gerade in der vergangenen Woche doch erhebliche Fragezeichen dazu gekommen. Von außen wirkt jetzt auch das Vorgehen der türkischen Justiz willkürlich. Wie schätzt du und wie schätzen Experten das ein? Wie unabhängig ist die Justiz in der Türkei überhaupt noch?
Also das große Problem, und das vergisst man manchmal, die türkische Justiz, die war nie komplett unabhängig. Aber das, was man in der Türkei erlebt, vor allen Dingen seit rund 10 Jahren, nach dem Putschversuch auch, daran erinnern sich sicher noch viele, 2016 fand der statt in der Türkei, wurde der Rechtsstaat schrittweise noch weiter zurückgebaut. Wir haben uns vor einigen Tagen mit einem Wirtschaftsprofessor unterhalten, der selbst auch mal Abgeordneter war im türkischen Parlament einer Oppositionspartei.
Acaba mesela Ekrem İmamoğlu'nun karşısına alacak olan hakim
Professor Erol Katırcıoğlu sagt, er glaubt nicht, dass alle Staatsanwälte und alle Richter auf der Seite der Regierung stehen, aber dass es eben ein großes Problem mit dem vorauseilenden Gehorsam gibt und auch mit der Angst vor Konsequenzen.
Von der EU, aber auch von der deutschen Bundesregierung, da gab es Kritik und mahnende Worte. Bewirkt das irgendwas bei Erdogan überhaupt? Wie kommt das bei ihm an?
Ich finde, es gab ja sehr leise Kritik nur. Wenn wir jetzt mal uns das alles ansehen, Trump hat sich gar nicht geäußert, wundert mich nicht. Auch von der Bundesregierung aus meiner Sicht sehr verhaltene Kritik. Das liegt zum einen so ein bisschen an der geopolitischen Abhängigkeit, die die EU auch von der Türkei hat. Da geht es um den Flüchtlingsdeal, da geht es aber auch um die neue Rolle der Türkei in Syrien nach dem Fall des syrischen Machthabers Assad. Solange er sich politisch an der Macht halten kann, prallt das schon ziemlich an ihm ab, zumindest in der Öffentlichkeit.
Jetzt ist ja die wirtschaftliche Lage in der Türkei sehr schwierig, schon seit Jahren. Es gibt zum Beispiel eine hohe Inflation. Braucht die Türkei nicht auch eine Unterstützung, Zusammenarbeit oder auch Geld aus der EU?
Genau, das ist auch wirklich die Achillesferse der Türkei, die Wirtschaft. Ich gebe euch ein ganz kleines Beispiel, aber man kann es vielleicht verstehen. Es gibt hier in der Türkei so diese Simits, das sind so Sesamkringel, also was vielleicht in Deutschland ich komme aus Bayern, die Laugenbreze ist. Das ist hier der Simit mit Sesam drauf. Das ist was, das man jeden Tag sich kauft auf der Straße, ist günstig. Als ich hierher kam, hat dieser Simit 75 Kurusch gekostet. Das ist ein bisschen weniger als 1 Lira. Lira ist die Landeswährung. Heute Morgen habe ich mir eingekauft. Heute hat er 20 Lira gekostet. Also mehr als, stell dir mal vor, der Brezenpreis verzwanzigfacht sich. Da wäre in Bayern eine Revolution auf der Straße, würde ich sagen. Die Inflation, sie liegt offiziell, ändert sich jeden Monat, glaube ich, bei momentan knapp 50%. Inoffiziell sagen unabhängige Institute, geht sie an die 100%. Inflation 100%, das ist wirklich sehr hoch. Seit vergangener Woche sehen wir schon, dass die Währung immer weiter in den Keller geht. Also es war am Dienstag 1,38 Lira und dann war es ein, zwei Tage später plötzlich schon bei 44 Lira für 1 Euro. Und da haben viele die Befürchtung, dass jetzt dieser weitere Abbau des Rechtsstaats dann auch wirtschaftliche Konsequenzen hat.
Wie wird es weitergehen mit Erdogans Konkurrenten Ekrem İmamoğlu? Wird der wieder freikommen? Oder wie wahrscheinlich ist es, dass der wirklich im Gefängnis bleiben muss?
Also ich denke, mit all der Erfahrung und den Beobachtungen, die ich in den letzten Jahren hier in der Türkei machen durfte, aus Sicht der türkischen Regierung macht es keinen Sinn, ihn jetzt nach dem, was passiert ist, rauszulassen. Er ist ja jetzt schon eine Art Volksheld geworden. Jetzt ist die Frage, wann ist der Prozess? Man kann ihn theoretisch bis zu einem Jahr in U-Haft behalten, bis es überhaupt zu einem Prozess kommt. Ja. Ich glaube, dass die Demonstrationen das große Problem jetzt werden der türkischen Regierung, dass die Menschen jetzt ja weiter momentan auf die Straße gehen und dass die Regierung jetzt versucht, diese Demonstrationen möglichst schnell wieder unter Kontrolle zu bekommen, weil das Ganze natürlich sonst aus Sicht Ankaras unkontrollierbar werden könnte.
Bei einem Konkurrenten, der so beliebt ist, wenn man den jetzt einsperrt und so viel Möglichkeiten zur Kritik lässt oder diesen Vorwurf im Raum stehen hat, dass das eben fingiert ist, schafft man sich nicht damit einen Volkshelden und eben auch vielleicht eine Bewegung, die dann nicht mehr aufzuhalten ist?
Ich mache mal eine Testfrage mit dir, Victoria. Ja. Kennst du Selahattin Demirtas?
Nee, leider nicht.
Tja, und das ist genau der Knackpunkt. Selahattin Demirtas war der Vorsitzende der pro-kurdischen Partei, war der Angstgegner von Erdogan bis zum Jahr 2016. Dann hat er ihn festnehmen lassen. Und seitdem sitzt Selahattin Demirtas in einem Gefängnis. Und keiner kennt mehr seinen Namen. Es war der große Angstgegner des türkischen Präsidenten. Und das ist so das Problem, was ich jetzt gerade sehe, dass wenn da ein bisschen Gras drüber wächst und die Zeit sozusagen Einzug hält, dass man das Ganze wieder so ein bisschen vergisst. Der Unterschied, der ist schon auch wichtig, ist, dass İmamoğlu nicht der Bürgermeister oder Parteimitglied einer kurdischen Partei ist und war, sondern der größten Oppositionspartei im Land, die einfach nochmal mehr Menschen in der Gesamtsumme hinter sich hat. Das könnte der große Unterschied sein. Aber dieses Beispiel mit Selahattin Demirtas wollte ich trotzdem geben, um zu verstehen, was das Kalkül von Leuten wie Erdogan sein könnte. Und jetzt, um den Kreis nochmal zu schließen, Victoria. Selahattin Demirtas wurde von einem Richter verurteilt, den der ein oder andere als Guillotine von Istanbul bezeichnet hat. Und der wiederum, dieser Richter, ist jetzt Generalstaatsanwalt und der führt aktuell den Prozess gegen İmamoğlu.
Sind wir gerade Zeugen, wie Erdogan die Türkei vor unseren Augen endgültig umbaut in Richtung Diktatur?
Ich berichte ja auch aus dem Iran, wie du weißt. Und ja, sicherlich, er bedient sich Methoden, die auch Leute wie Putin, Menschen aus dem iranischen Regime, Nordkorea und so weiter nutzen. Er versucht, die Menschen unter Druck zu setzen, festnehmen zu lassen, Demonstrationsverbote. Aber der große Unterschied ist, es gibt hier noch eine lebendige Opposition, die auch auf die Straße geht, trotz Versammlungsverbote. Und solange diese Menschen weiterhin auf die Straße gehen, sehe ich jetzt als Beobachterin auch noch eine Chance, dass man diesen ganzen Weg hin zu einer Diktatur unterbrechen kann. Und die türkischen Staatsbürger, türkische Bürgerinnen und Bürger sind eigentlich wahnsinnig stolz auf ihre säkulare Republik. Und ich habe schon das Gefühl, dass man versucht, wirklich mit Haut und Haar gerade das zu verteidigen. Und das ist ja auch der Grund, warum gerade so viele Menschen auf die Straße gehen.
Katharina, vielen Dank dir.
Sehr gerne. Danke für eure Zeit.
Katharina Willinger berichtet aktuell täglich aus dem ARD-Studio Istanbul über die Proteste in der Türkei und wie es weitergeht mit Ekrem İmamoğlu. Die neuesten Entwicklungen findet ihr auf tagesschau.de. Autor der heutigen Folge ist Max Stockinger. Mitgearbeitet hat Claudia Schaffer. Produktion Regina Stärke, Viktor Werisch, Hanna Brünjes und Marie-Noëlle Zwieler. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Victoria Koopmann. Wir hören uns morgen wieder. Und hier noch ein Podcast-Tipp. 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast am Morgen. Jeden Morgen geht es um die Nachrichtenthemen, die gerade eine wichtige Rolle spielen, auch im Alltag. Was kann man tun gegen zunehmende Gewalt gegen Polizisten und Rettungsdienste? Oder darf der Arbeitgeber seine Angestellten nach einer Krankmeldung besuchen, um zu schauen, ob die wirklich krank sind? 15 Minuten, der Tagesschau-Podcast, quasi unser Podcast-Bruder, den findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.